1, 2, ich kann auch bis 3, 4, 5 zählen. Vielleicht klappt es dann besser. Alles, was geht. So, jetzt. Ja, da ist was. Da ist was. Okay. Lassen wir es hallen. Preis sei Gott. Ihr wisst ja, einige von euch wissen, ich war vor 2, 3 Wochen in Chicago.
Natürlich auch aus der Wirtschaft, die meisten, die Passformen kommen nicht so viel wieder durch, aber die Leute, die Bücher geschrieben haben und eben die ihr Business verraten sind oder eben mal in den USA. Das war alles sehr beeindruckend. Aber eine Sache, die mich auch sehr beeindruckt hat, war ein kleines Meeting, das wir mit einem der Passformen von Willow haben. Im kleinen Kreis, wo die Deutsche Reisegruppe waren, so 30 Leute. Und erzählt uns über Evangelisation und mit Willow ist Evangelisation neu entdeckt. Wir haben also gerade die besucherorientierten Gottesdienste abgeschafft, weil das irgendwie nicht mehr so funktioniert. Und sie haben ein Buch entdeckt. Ein Buch, das der eigene Hauptpastor vor 6 Jahren geschrieben hat. Aber sie nie verwendet haben. Ich dachte, ich könnte es nicht. Wir haben das Buch entdeckt, ganz neu, ganz frisch. Und wir fahren eines Tausende von unseren Mitarbeitern zu Schulen mit diesem Buch. Wir haben 6 Jahre noch nicht beachtet, dann müssen wir es machen. Überall in der Welt ist es verkauft und jetzt kommt los, aber meine habe ich das Buch nie angebracht. Und dann guck mal da, in Deutschland ist es schon vergriffen, gibt es schon gar nicht mehr. Die Auflage ist ausverkauft. Ich habe also da auch mit den leitenden Mitarbeitern von Deutschland gesprochen, die uns im Bodenverlag hier mit dabei waren und gesagt, jetzt machen wir auch immer, das geht in Deutschland. Das muss in Deutschland gehen, weil das Buch ist das beste Buch, das ich je über persönliche Evangelisation gelesen habe. Und zwar mit Abstand. Und ich habe einige gelesen. Das ist der Grund, warum wir hier heute weiter zu diesem Thema arbeiten. Ich denke, da sind noch 10, 15 Predigten wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es ganz
Hälfte des Buches ist voll mit Geschichten. Und ich habe gelernt, dass Geschichten eine ganz große Kraft haben, das eigene Leben zu verändern. Wenn ich Geschichten höre von jemandem, der da ist, wo ich hin will, dann hilft mir das. Mir vorstellen zu können, okay, der hat das geschafft, es gibt also einen Weg, sogar für jemand wie mich, da hinzukommen. Jemand, der eben nicht Evangelist ist, wie jetzt Charlie oder Siegfried, das sind Evangelisten, das sind Leute, die lieben es, das zu tun. Die könnten von morgens bis abends in Limburg in der Fußgängerzone stehen und über Jesus sprechen. Mir wird das so schwer fallen. Ich habe das auch schon gemacht, aber ich bin nicht Evangelist. Aber wir alle sind berufen zu evangelisieren. Auf der Ebene, die wir eben haben. Wo wir es eben können. Ohne Krampf und Kampf. Und da ist ja auch vieles Unschöne schon im christlichen Bereich so zu hören gewesen. Und ich bin da auch durch alle Druckszenarien durch in meinem jungen Christsein, habe alles versucht und getan, was man so gesagt bekommt, du musst jedem von Jesus erzählen. Ihr wisst ja, Wahrheit und Einseitigkeit zusammen gibt eigentlich immer eine Lüge. Versteht ihr, was ich meine? Die Wahrheit, jawohl, wir sollten hingehen, ja, aber wenn ich das Muster so stark raufdrücke, dann wird es schon wieder Gesetz. Wenn es Gesetz wird, dann tötet es wieder Leben. Wenn es Leben tötet, dann ist das Evangelisieren gar nicht mehr wirklich das, was es sein soll, nämlich die Weitergabe von Leben. Evangelisieren. Das Evangelium ist das Leben, was ich weitergeben soll. Im letzten Teil, den könnt ihr euch runterladen oder als CD mitnehmen, ging es ja zum einen um die Schlüsselqualifikation für Evangelisation. Ich hatte euch dieses Chart hier gezeigt und die Bibelstelle vorgelesen, in der es heißt, Apostelgeschichte 1,8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Liebe Freunde hier in Limburg und liebe Zuhörer zu Hause, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und immer mehr werdet. Ich möchte euch sagen, die Schlüsselqualifikation für Evangelisation ist nicht Die Teilnahme am besten Seminar über dieses Thema oder das Hören dieser Predigtreihe oder das Lesen der richtigen Bücher oder das Besuchen eines Theologienseminars. Die Schlüsselqualifikation ist der Heilige Geist und die Erlaubnis, dass er in meinem Leben was zu sagen hat. Ich habe das immer wieder gesagt. Die Christen reden immer vom Heiligen Geist. Sogar die Evangelikalen und die Katholiken und alle Formen von Christentum reden immer über den Heiligen Geist. Beeindrucken tut mich das weder da, noch in Freikirchen, noch in charismatischen Gemeinden. Es sei denn, der Heilige Geist ist nicht nur das Notrad, sondern er hat das Lenkrad des Lebens in der Hand. Das beeindruckt mich. Egal aus welcher Gemeinde, Konfession jemand kommt. Wenn das der Fall ist, wenn der Heilige Geist ein Leben führen kann und darf und nicht nur Krücke ist, ja, wenn es mal schwierig wird oder man spricht halt viel drüber, ja, der Heilige Geist sagt mir dies und das. Es gibt Leute, die scheinen ständig Filme zu sehen, so, Heiliger Geist sagt mir jeden Tag 100.000 Sachen. Wenn das denn so ist, dass der Heilige Geist ist, ich glaube, wir haben auch eine starke Seele, die spricht. Aber wenn der Heilige Geist mir was sagt, dann geht es darum, was mache ich damit? Setze ich es um? Lebe ich es aus? Oder verstecke ich mich unter 1000 Ausreden, die jeder von uns hat? Jung, zu klein, zu schwach, zu alt, zu ungebildet, zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Erfahrung und bla 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 bla. Ist es der Heilige Geist? Weiß er doch, wer ich bin. Er wohnt doch hier. Er kennt doch mein Herz besser als ich selbst. Wenn er mir was zu tun gibt, dann wird es oft eine Herausforderung sein. Ja, es wird nicht einfach sein. Es wird mich an meine Grenze bringen und sogar darüber hinaus. Das hat nicht erst Arnold Schwarzenegger in den 70ern in dem Film Pumping Iron festgestellt. Ich muss über die Schmerzgrenze gehen, dann wächst der Muskel. Ja, das stimmt. Aber das gilt eben auch für den Glaubensmuskel. Ich meine nicht jetzt die Peitsche rausholen oder irgendwie dumme Sachen machen. Ich meine, wenn der Herr was sagt, was dich stretcht, wo du sagst, also, das habe ich nie gemacht, will ich eigentlich gar nicht, dann ist es an dir. Genau das ist der Scheideweg. Hier bist du angekommen. Und ich sag dir, du warst schon oft da, ich war schon oft da und wir werden immer wieder dahin kommen. Aber ich bin oft falsch abgebogen an dieser Kreuzung. Ich habe oft gemacht so, ja, ich weiß, ich würde ja gern, aber irgendeine Ausrede und ich bin rechts abgebogen, anstatt links, wie er mir gesagt hat. Weil ich vielleicht noch nie links abgebogen bin. Weil ich so weit noch nie gegangen bin, wie Sam Ganshi in dem Film Herr der Ringe im ersten Teil. Noch einen Schritt, Herr Frodo, dann bin ich weiter von zu Hause weg als jemals zuvor in meinem Leben. Leute, dieser Schritt gehört jedes Jahr in unsere Erfahrungsliste. Jedes Jahr. Ein Jahr, wo du keinen Schritt machst, der dich weiterführt, als du bisher gegangen bist, ist in vielerlei Hinsicht ein verlorenes Jahr. Jedes Jahr, in dem du den Schritt meidest, der dich in deinem Leben in verschiedenen Bereichen weiterführt, ist in vielerlei Hinsicht ein verlorenes Jahr. Jedes Jahr, in dem du dich weigerst, den Schritt, den der Heilige Geist dir zeigt, der weiter wegführt von deiner bisherigen Erfahrung, Qualifikation, Fähigkeit, der dich herausfordert, jedes Jahr, wo du diesen Schritt vermeidest, ist in vielerlei Hinsicht ein verlorenes Jahr. Jetzt ist es angekommen. Ja, ich weiß, wir müssen manche Dinge öfters hören. Ist gar nicht schlimm, geht mir ja selbst so. Aber wir haben ja hier Zeit, uns Dinge auch zu wiederholen. Das andere, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, war, dass Christen in Gottes Fußspuren gehen. Also der Heilige Geist, erinnert euch, ist der, der Leitung haben sollte. Wenn er uns sagt, wo es lang geht, laufen wir sicher. Selbst, wenn die Erde bebt. Ja? Das tut's manchmal. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Schön, ne? Das ist der Grund, warum wir da sind. Die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Epheser 2, Vers 10. Wer in dieser Gemeinde schon länger als 2 Jahre ist, hat diese Stelle garantiert schon mindestens 10-mal gehört oder gelesen. Weil wir glauben, dass das eine der Kernwahrheiten ist für jeden Menschen, der evangelistisch etwas bewegen will. Ausschau zu halten nach vorbereiteten Werken. Wo hat der Vater schon seine Hand drin gehabt? Das hat Jesus uns klar gemacht. Er sagt, ich habe nie was getan, was ich den Vater nicht habe tun sehen. Nie was gesagt, was ich den Vater nicht habe sagen hören. Okay, das ist perfekt. Möglicherweise bist du noch nicht genau da. Ich verrate was, ich bin auch noch nicht da. Aber ich bin tief entschlossen, weiter da in diese Richtung zu gehen, als ich bisher gegangen bin. Und zwar mit jedem Tag, mit jedem Monat, mit jedem Jahr. Näher daran zu kommen, weil Jesus sagt, es ist möglich. Er sagt, wir können die Werke tun, wir sollen sie sogar tun, die er getan hat. Wie kann ich seine Werke tun, wenn ich von ihm weiter entfernt bin vom Vater, als Jesus es war? Das heißt, wenn er mir den Auftrag gibt, und das ist ein Auftrag, geht hin, tut die Werke, die ich getan habe, und größer, denn ich gehe zum Vater im Himmel. Hat er das gesagt oder nicht, ihr Bibelkenner? Das ist Jesus, der das gesagt hat, nicht Bernd, Jesus. Wenn er das sagt, gibt es also definitiv eine Möglichkeit, dass das tatsächlich in deinem und meinem Leben geschehen kann. Und alles hängt von Abstand ab. Den Abstand, den ich zu Gott habe. Deswegen gehen wir in Gottes Fußspuren. Wir wandeln in den Werken, die wir erkannt haben, als, ja, da hat der Vater schon was vorbereitet. Und dann wirst du sehen, du wirst nicht mehr jedem das Evangelium um die Ohren hauen, dem du begegnest. Du musst dich bekehren, sonst geht die Hölle. Die Wahrheit ist es ja. Aber wem nützt die Wahrheit, wenn sie nicht genommen werden kann? Oder wem nützt die Wahrheit, wenn er nicht vorbereitet ist auf die Wahrheit? Aber dann sind 10 Leute da und einer davon, den du vielleicht täglich begegnest, einer davon spürst du, weil du bist in Kontakt, du hast die Erste. Und er darf dich führen, nicht nur Ratgeber sein, er darf dich leiten, er darf sagen, da geht's lang, Heike, da geht's lang, Birgit, hier geht's lang und Heike und Birgit gehen die Richtung. Und dann merke ich, okay, an den 9 kann ich vorbeigehen, da ist nichts vom Herrn vorbereitet, nicht heute. Aber diese Person ist offen für einen Kaffee trinken. Nur Kaffee trinken, das soll Evangelisation sein. Ja, genauso fängt es nämlich oft an. Kaffee trinken, ein Gespräch, ein Abendessen, ein Spaziergang, ein Telefonanruf, ein Geburtstagskärtchen oder ein Geburtstagsgeschenk, ein Filmabend, 1000 Wege. Wie es anfängt, ohne dass es Krampf ist. Sondern es ist vorbereitet. Du bist vorbereitet. Ja, du hast das zu geben. Du spürst, da ist was in dir vorbereitet. Und die Person ist vorbereitet. Die nimmt es von dir. Nicht das Evangelium als erstes, sondern erstmal vielleicht einfach deine Hand. Vielleicht hilfst du ihr bei irgendwas. Vielleicht hilfst du ihr sogar finanziell aus. Ich weiß von Leuten, die sich bekehrt haben, nur weil die in einer schwierigen Zeit mit Geld unterstützt worden sind. Von jemandem, der sich so geführt wusste. Preis sei Gott. Wenn Gott dir Geld gibt und dir einen Auftrag gibt, jemandem einen Hundi zu geben oder mehr, tust. Ja, aber dann fehlt's mir. Nein. Saat fehlt nie, wenn du sie ausstreust. Wir haben hier mindestens 2 Landwirte im Raum. Wo ist Helmut? Sehe ich gerade nicht. Wo ist Emanuela hier? Ist so. Ich habe Gärtner gelernt, ich unterstütze das auch. Wenn ich was aussehe, kommt immer mehr bei raus, als ich ausgesät habe. Ist so. Selbst in der Dürre kommt immer noch mehr raus, als ich ausgesät habe. Das ein Säckchen Korn kommt garantiert zurück und mehr. Selbst in der Dürrephase. Okay, aber das war nur die Einleitung. Wir gehen jetzt in das neue Thema. Ihr könnt das ja intensiv nachlesen oder nachhören in dem letzten Teil, Teil 3. Heute haben wir Teil 4 und die Unterüberschrift von Mache den ersten Schritt Teil 4 ist: Deine Aussaat macht den Unterschied. Zunächst mal kurz und knapp, es gibt 4 Wahrheiten, die ich euch heute über die Aussaat mitteilen will. Es gibt viel mehr, aber die 4 sind mir für heute wichtig. Die sind auch jetzt nicht aus dem Buch. Und doch, natürlich, das Buch stützt jede dieser Wahrheiten. Wahrheit 1. Wir sind für die Saat verantwortlich. Nicht irgendjemand. Nicht mal dein Ehepartner. Jeder von uns ist verantwortlich dafür, dass wir Saat ausstreuen. Wir haben über das Opfer eben gehört, das ist eine Art von Saat. Eine andere Art von Saat ist die Weitergabe von Freundschaft. In jeder möglichen Art und Weise. Und besonders natürlich in den vorbereiteten Werken. Das ist eine Saat. Jedem, dem ich meine Zeit schenke, jedem, dem ich in irgendeiner Form vom Heiligen Geist geleitet, davon rede ich natürlich, diene, ist eine Aussaat. Ich bin verantwortlich für die Aussaat meines Lebens. Freunde, wir alle haben begrenzte Zeit. Einige von euch, sehe ich, haben schon graue Haare. Graue Haare heißt, wir erinnern uns daran, unsere Zeit läuft ab. Unsere Zeit läuft garantiert ab. Ich sag dir was. Jeder von uns verlässt diesen Planeten auf bestimmtem Weg, körperlich. Die Entscheidung ist, wann. Und die haben wir nicht immer in der Hand. Aber was sicher ist, ist, dass wir diese Zeit, die wir haben, seien es Tage, Wochen oder Jahrzehnte, dass wir diese Zeit so einsetzen, dass wir uns nicht zu schämen müssen, wenn wir vor ihm angekommen sind. Das ist die entscheidende Wende. Und wenn wir das nicht mehr im Blick haben, die Ewigkeit, Je jünger man ist, desto weniger denkt man über sowas nach. Weiß ich ja selbst, bin ja auch jung. Aber wenn man irgendwann älter wird, habe ich mir sagen hören von älteren Leuten, dann denkt man immer öfters darüber nach und denkt, boah, jetzt bin ich 60, vielleicht habe ich noch 10, vielleicht noch 20 Jahre. Und dann? Was mache ich in der Zeit? Wie lange werde ich fit sein zu tun, was ich tun kann? Was Gott will, dass ich tue? Es ist gut, sich diese Frage früher zu stellen als später. Weil dann bin ich vorbereitet, was auch immer kommt. Ich werde irgendwann in nächster Zeit auch über den Tod mal ein bisschen predigen. Das ist so ein spannendes Thema. Das ist eine der Highlights in unserem christlichen Leben. Viele Christen haben das nie verstanden und vergessen das. Der Tod ist nie unser Feind. Wenn du mit Jesus gehst, ist der Tod dein Freund. Ich sage das als jemand, der keinen Tag früher hier weggeht, als bis mein Auftrag erfüllt ist. Ich habe keine Todessehnsucht. Ich lebe sehr gerne. Und ich werde sehr lange leben. Aber wenn der Tag kommt, Leute, ich werde alles links und rechts liegen lassen und werde zu ihm gehen und mit großer Freude und großer Dankbarkeit und Begeisterung. Und ich werde auf jeden von euch warten, der nachkommt. Das ist die Wahrheit. So keine Furcht vor diesen Dingen. Fürchte dich nicht vor dem Tod. Der Tod ist nur ein Schritt näher, und zwar ein großer Schritt näher zu Jesus, auf den wir uns freuen sollten, wenn wir mit ihm gehen. Wenn du nicht mit Jesus gehst, fürchte den Tod wie den Teufel. Und seh zu, dass du was änderst an deiner Haltung. Und schau, wem du nachfolgst. Da gibt es zum Ende der Predigt noch eine Gelegenheit. Zweiter Punkt. Zweite Wahrheit für die Aussaat oder über die Aussaat. Die Bereitschaft zum Gehorsam gegenüber Gottes Reden ist maßgebend. Da hat ja jetzt der Matthias auch schon was zugesagt. So ist es. Wenn Gott redet, was tust du? Es ist maßgebend für die Aussaat. Weil wenn du auf falschem Boden säst oder in der falschen Zeit säst, nur so viel. Drittens, Krisenzeiten sind die besten Saatzeiten. Es gibt zwei Zeitpunkte im Leben eines Menschen, wo du Menschen leichter für Christus gewinnen kannst. Die erste Zeit ist die Zeit vor dem 21. Geburtstag. So, das sagen die Statistiken. Da bekehren sich die allermeisten Menschen zu Christus. 80% aller Christen, sagen Statistiken, Weltstatistiken. Also das ist die Zeit, wo man sein Leben ausrichtet, wo man seine Werte festlegt, seine Ziele und wirklich festlegt, das ist mein Weg, in die Richtung gehe ich weiter. Das ist meine Entscheidung. Das ist eine gute Zeit. Aber möglicherweise hast du mit dieser Altersgruppe nicht mehr so viel zu tun. Aber wenn du jetzt hier sitzt und bist unter 20, 21 und kennst Jesus noch nicht, dann weißt du genau, wovon ich rede. Weil in der Zeit zieht jeder nach dir. Jeder zieht um dein Herz. Kumpels, Ideologien, andere Religionen vielleicht, Sex, Liebe, Macht, Geld, Drogen, alles zieht nach einem jungen Menschen. Und die Frage ist, wer gewinnt? Auch Christus wirbt, aber er zieht nicht in der Weise, dass er sich dir aufdrängt. Aber er wirbt. Und du wärst nicht hier oder würdest jetzt nicht am Livestream hängen, wenn da nicht irgendjemand gewesen wäre, den Gott gebraucht hätte, dass du überhaupt ihm zuhören kannst. Ich glaube, er spricht heute gerade, Herr, durch meine Worte heute auch in dein Herz hinein. So, die andere Gruppe Menschen, die leichter das Evangelium aufnimmt, sind die in einer Krise, wo die Existenz zusammengebrochen ist. Ich habe nichts mehr, ich habe alles verloren. Wo meine Gesundheit ruiniert ist. Vielleicht nicht mehr hohe Lebenserwartung mir diagnostiziert wurde vom Arzt. Wo meine Ehe zerrissen ist. Mein Leben zerbrochen, auf verschiedene Weise. Arbeitslos, von heute auf morgen und schon über 50 und was wird sein. All das sind Krisen, wo jeder Einzelne furchtbar ist und erschreckend, aber auch nochmal eine Tür aufmacht, zu hinterfragen, ist mein Lebenskonzept, was ich bisher gelebt habe, wo ich mich irgendwo vor 20 für bewusst oder oft unbewusst entschieden habe, ist es tragfähig? Hat es mein Leben gestützt? Hat es das gehalten, was es versprochen hat? Oder hat es sogar dazu beigetragen, dass ich heute in dieser Krise stecke? So viele Menschen sind dann offen, wenn dann jemand da ist, dem sie vertrauen, das ist der Punkt. Nicht irgendein Prediger, den sie gar nicht kennen, sondern jemandem wie dir. Nachbar, Kollege, Freund, Familienangehöriger. Jemand, den sie kennen, den sie vielleicht über Jahre beobachtet, vielleicht am Anfang belächelt, später insgeheim vielleicht bewundert haben. Wo sie in deine Ehe reinschauen und sagen, boah, ich hätte nie gedacht, dass das echt ist, aber jetzt nach 10 Jahren Beobachtung muss ich feststellen, die lieben sich auch nach 30 Jahren Ehe immer noch. Die haben das geschafft, was die Person in der Krise vielleicht gerade nicht mehr geschafft hat. Das sind Punkte, wo wir drauf aufpassen sollen. Achte auf Menschen in deiner Umgebung, die durch eine Krise gehen. Lass sie nicht alleine dadurch gehen. Oft sind das die einzigen Zeiten nochmal, wo sie hören können. Bete das Gebet, die Verblendung zu binden und sie zu lösen dafür, dass sie Gottes Willen erkennen können. Und dann frag Gott, Herr, kann ich irgendwas tun? Habe ich einen Auftrag, ein Mandat von dir, hier etwas zu sagen, hier etwas zu schenken, hier etwas zu helfen, hier etwas zu tun? Mach's auch nicht einfach so, sondern bleib mit ihm in Kontakt. Er weiß es besser. Viele Christen, gerade die Hilfsbereitschaft als Gabe haben, haben viel verschwendet und viel Prügel einbezogen, weil sie diese Sache nicht geklärt haben. Sie haben jedem geholfen, wo sie helfen konnten. Manchmal ist was Gutes bei rausgekommen, aber manchmal gab es Prügel. Frag ihn. Nicht jedem helfen, wo Not ist, sondern helf da, wo er dir zeigt, dass du helfen sollst. Und die Hilfe wird eine ganz andere Dimension und Kraft haben, als tausende andere Sachen, die du machen könntest. Niemand von uns kann all das tun, was er könnte, ohne kaputt zu gehen, kaputt zu brechen. Richtig? Manchmal werden wir sogar immun gegen Not. Wir sagen uns dann, wir müssen dem helfen, können dich erinnern, also spende ich erst gar nichts für das oder für das oder für die Not. Und das ist auch falsch. Werd nicht immun gegen Not, weil du musst in Verbindung mit Gott bleiben. Frag ihn, Gott, ist da was drin? Soll ich in dieser Erdbebenkatastrophe was geben, in dem Tsunami was geben? Und lass dir von ihm sagen. Manchmal wird er dir einfach, du spürst nichts, es ist alles in Ordnung, andere kümmern sich drum, okay. Und manchmal wird es sein, du bist dran, da. Und vielleicht sogar eine Summe, die du dir nie ausgesucht hättest. Tu, was er dir sagt. Viertens, Saatgut kann alles sein, was aus Gottes Wort kommt. Frag nicht oder sag nicht, ich habe ja nichts. Ich kann ja nichts geben, ich bin ja... Eben all die Ausreden, zu jung, zu alt, zu schwach, zu klein. Vergiss die Ausreden. Jeder hat etwas. Ich könnte jetzt über Moses Stab reden. Oder über den Eselkinnknochen, den unser Richterfreund Simson gebraucht hat. Man könnte sagen, das war ja nichts. Das ist so ein Stab, so ein alter Holzkrücke oder so ein Knochen, der am Boden rumliegt. Es hat gereicht. Es war, was Gott gebraucht hat, damit sie damit erfolgreich waren. Was sind die 5 Steine gewesen und die Schleuder? War das eine ebenbürtige Waffe gegenüber einem 2,40 Meter großen, schwer bepanzerten und bewaffneten und erfahrenen Krieger? Gott gebraucht, was du hast, nicht was du nicht hast. Das so als kleine Randbemerkung. Du hast was. Die Saat, um die es geht, hast du. Wenn es ein vorbereitetes Werk gibt, was Gott für dich hat, dann hast du das Saatgut. Du hast dein persönliches Zeugnis. Manchmal ist das Einzige, was wir haben. Wir können erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. So wie heute die beiden Frauen hier vorne von ihrer Heilung erzählt haben. Das kann der Schlüssel sein für jemanden, der gerade mitten in der Krankheit drin steckt und sagt, was hast du erlebt? Von MS geheilt? Bist du irre? Nee, ich hab's wirklich. Ich war beim Arzt, alles geklärt. Oh. Und dann könnte ja die nächste Gedanke kommen, wenn Gott dich von MS geheilt hat, könnte es ja auch sein, dass er mich von Krankheit X oder Y heilt. Und dann wird die logische Frage, was muss ich denn tun, um das auch zu kriegen? Und dann bist du im Gespräch. Amen. So, dein Zeugnis ist mächtig. Auch die anderen Dinge, was ich am meisten mache, ist Predigten verschenken. Überall bei jeder Gelegenheit. Jeder kriegt irgendeine CD von mir oder manchmal 2 oder 3. Jede Bedienung, der ich dann ein großzügiges Trinkgeld gebe. Die kriegen dann 10 Euro Trinkgeld und bekommen dann 2 Predigten dabei. Nachdem ich für 5 Euro Kuchen gegessen habe. Da freuen die sich alle. Und ich gehe davon aus, dass die Predigt viel leichter gehört wird, als wenn ich dann knausrig gewesen wäre. Meine Art zu säen. Nicht jeder bekehrt sich daraufhin. Von vielen höre ich nie wieder etwas. Aber manchmal kriegt man doch mit, dass was passiert ist. Das ist schön. So eine Art des der Aussaat. Traktate, Bücher, Gespräche. Finde raus, was ist deine Saat. Und du wirst sie haben. Ich mag Friseure. Ein Friseur ist mein guter Freund geworden. Und ich habe hier eine Geschichte von einem Friseur. Die könnte euch ein bisschen entspannen helfen. Seid ihr bereit? Aus dem Buch von Bill Hybels. Es war an einem Mittwochnachmittag. Ich sollte wie gewöhnlich an diesem Abend im Gottesdienst predigen und wollte mir vorher noch schnell beim Friseur die Haare schneiden lassen. Als ich vor dem Laden angekommen war, sagte ich, bevor ich aus dem Auto stieg, noch laut, Gott, wenn du willst, dass da drinnen jetzt etwas passiert, wenn du möchtest, dass ich etwas über dich sage oder dass ich versuche, jemandem zu helfen, der Hilfe braucht, dann sollst du wissen, dass ich in den nächsten circa 20 Minuten dazu bereit bin. Ich stehe dir ganz zur Verfügung. Dann betrat ich den Salon, wo ich von einer Angestellten zu einem freien Stuhl geführt wurde. Ich kannte die Frau nicht, die dann anfing, mir die Haare zu schneiden. Aber es gab auch gar keine Zeit für irgendwelche einleitenden Floskeln. Sie redete ohne Punkt und Komma mit der Friseurin und deren Kundin auf dem Platz neben meinem. So etwas hatte ich wirklich noch nie erlebt. Die drei Frauen entdeckten alle Themen ab, die man sich nur vorstellen kann. Vom Wetter über Kultur, Politik und die letzte Sendung von Oprah Winfrey. Und das alles in ungefähr 8 Minuten. Meine Blicke schossen hin und her und ich hatte eine Art Wimbledon Center Court Gefühl bei dem, was sich da direkt vor meinen Augen und Ohren abspielte. Meiner bescheidenen Einschätzung nach hatte ich nicht den Hauch einer Chance, selbst in Anbetracht der hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie ja irgendwann Luft holen mussten, war es unmöglich, auf irgendeine halbwegs intelligente Art in das Gespräch einzusteigen. Schweigend erinnerte ich Gott noch einmal an mein Angebot. Ich bin wirklich offen, Gott, aber das Gespräch hier ist es nicht. Ich kann hier keinen Einstieg erkennen. Und wenn ich jetzt versuche, irgendwie ein christliches Zeugnis hineinzuquetschen, dann glaube ich ehrlich gesagt, dass das mehr Schaden als nützen würde. Als die Frisur mit meinem Haarschnitt fertig war, bedankte ich mich bei ihr, gab ihr ein Trinkgeld und sagte, ich sei ihr ehrlich dankbar für ihre Arbeit, besonders auch in Anbetracht des Wenigen, was ich ihr zum Bearbeiten zu bieten gehabt hätte. Und verließ den Salon. Was glauben Sie auf der Grundlage der Informationen, die Sie jetzt von mir bekommen haben, wie ich mich nach diesem Erlebnis gefühlt habe? Enttäuscht und niedergeschlagen? Oder gar als geistlicher Versager? Ob Sie es glauben oder nicht, beides war nicht der Fall. Ich war für das Wirken und Walten des Heiligen Geistes wirklich offen gewesen, und zwar von dem Augenblick an, als ich den Salon betrat. Und ich habe wirklich keinerlei Impuls empfunden, etwas Bestimmtes zu sagen oder zu tun. Ich war bereit zu sehen, zu hören, zu fühlen und zu tun, was Gott wollte, dass ich hörte, fühlte, sah oder tat. Aber ehrlich gesagt, sah, hörte und fühlte ich nichts. Nun möchte ich Sie bitten, diesen Vorfall mit einem ganz anderen Erlebnis zu vergleichen. Ich ziehe mich häufig in ein bestimmtes Restaurant zurück, um dort an meinen Vorträgen zu arbeiten. Eine Zeit lang wurde ich immer von derselben Kellnerin bedient, einer älteren Frau, deren etwa 20-jährige Tochter ebenfalls in dem Lokal arbeitete. Weil ich mich häufig ein bisschen mit ihr unterhielt, wusste ich, dass sie einen anderen kulturellen Hintergrund hatte als ich, dass sie, wenn überhaupt, einen ganz anderen Glauben hatte, dass sie noch nie einen Fuß in die Willow Creek Gemeinde gesetzt und dass ihr wahrscheinlich noch nie jemand etwas von Jesus Christus erzählt hatte. An diesem speziellen Nachmittag bereitete ich mich auf die Predigt für den Weihnachtsgottesdienst vor. Irgendwann blickte ich kurz auf und sah, wie die Frau am anderen Ende des Raumes einen Tisch abräumte. Und ich dachte daran, wie zuvorkommend freundlich und gewissenhaft sie mich immer bediente, wenn ich mich hier niederließ. Ich vernahm die Anweisung so klar und eindeutig in meinem Innern, als wäre sie akustisch hörbar. Wenn sie demnächst sterben würde, wäre sie wahrscheinlich in Ewigkeit von Gott getrennt, sagte der Heilige Geist. Steh auf, geh zu ihr hin und lade sie zum Weihnachtsgottesdienst ein. Steh einfach auf und sprich mit ihr. Wie von einem geistlichen Schwergewicht wie mir natürlich zu erwarten war, blieb ich erstmal sitzen und beschloss, mit dem Heiligen Geist zu diskutieren. Sie würde doch sowieso nicht zum Weihnachtsgottesdienst kommen, wendete ich im Stillen ein. Sie hat doch ganz andere Interessen. Sie können sich wahrscheinlich denken, wie die Geschichte ausgegangen ist. Mir fielen plötzlich unzählige unserer Gespräche ein und mir kamen auch ein paar Gedanken in den Sinn, die mich davon überzeugten, dass ich falsch lag. Sie weiß, wer ich bin. Sie weiß, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Und in all den Gesprächen und in der ganzen Zeit, die wir nun schon miteinander zu tun haben, habe ich immer sorgfältig darauf geachtet, sie nicht zu bedrängen oder ihr ein schlechtes Gewissen zu machen, dass sie nicht in die Kirche kommt. Nur dieses eine Mal muss ich Courage zeigen. Nachdem ich noch einmal tief durchgeatmet hatte, ging ich auf sie zu und sprach sie an. Wissen Sie, wenn ich hier war, habe ich mir immer Mühe gegeben, Sie in Bezug auf Glaubensdinge nicht irgendwie in Verlegenheit zu bringen. Noch einmal tiefes Durchatmen. Aber Ich möchte Sie und Ihre Tochter gerne zu unserem Gottesdienst am Heiligabend einladen. Ich glaube, es würde Ihnen gefallen, aber Sie sollen wissen, dass ich Sie wirklich nicht bedrängen oder mich in Ihre Überzeugungen oder Ihren Glauben einmischen will. Ich möchte nur, dass Sie wissen, Sie sind in Willow Creek willkommen. Und wenn Sie kommen möchten, dann kann ich bestimmt noch ein paar Karten für Sie auftreiben. Ich hatte also getan, was ich tun sollte und ihr die Möglichkeit eröffnet, an Karten zu gelangen. Also ging ich an meinen Tisch zurück, in der sicheren Annahme, dass sie sowieso nicht kommen würde. 6 Wochen später war ich wieder in dem Restaurant, um ein paar Predigten den letzten Schliff zu geben. Und sie kam sofort auf mich zu. Mir hat der Gottesdienst am Heiligabend so gut gefallen, sprudelte es aus ihr heraus. Ich war da und meine Tochter ist auch mitgekommen. Und auch ihr hat es ganz besonders gut gefallen. Es war das erste Mal, dass sie so etwas miterlebt und gehört hat. Und dann gab sie mir mein Stichwort. Ich habe alles verstanden, worüber Sie geredet haben, sagte sie. Ich habe den ganzen Gottesdienst verstanden. Ich möchte Ihnen noch einmal ganz herzlich für Ihre Einladung danken. Nachdem ich mich von meiner Überraschung einigermaßen erholt hatte, entgegnete ich, was für eine Ehre es sei, dass sie den Heiligabend bei uns in der Gemeinde verbracht habe. Und wieder einmal dachte ich an Gottes Fügung. Wie ist so etwas möglich, fragte ich ihn. Was hat es mit deiner geheimnisvollen Fähigkeit auf sich, Menschen zu dir zu ziehen? Ich werde das wohl nie ganz verstehen, aber ich betrachte es als großes Vorrecht, von Gott gebraucht zu werden, wenn er im Leben seiner Kinder am Werk ist. Manchmal sind die Türen weit offen und manchmal eben nicht. Denken Sie daran, ein Mensch zu sein, der den ersten Schritt auf andere zugeht, bedeutet, dass wir nur dann oder auch erst dann losgehen, wenn Gott uns sagt, dass wir gehen sollen. Und es bedeutet, dass wir nicht losgehen, wenn der Heilige Geist dazu Nein sagt. Durch eben diese Dynamik wird das ganze Abenteuer so geheimnisvoll und nicht vorhersehbar, so faszinierend, begeisternd und von Gott initiiert. Genau dadurch bleibt das Leben als Christ so spannend. Ich könnte euch Dutzende ähnlicher Erlebnisse erzählen, sowohl von der Friseurlinie, wo also nichts drin war, kein vorbereitetes Werk, aber auch von denen, wo Gott Dinge vorbereitet hat. Ich denke an die Weihnachtsbaumverkäuferin vor einigen Jahren, wir waren noch in Hadamar. Wir kauften unseren Weihnachtsbaum wie jedes Jahr. Und was tat ich? Wie jedes Jahr, ich schenkte der Verkäuferin in dem Fall eine CD. Und was darauf, und die lud sie ein zum Weihnachtsgottesdienst. Nur bis dahin ist nie jemand gekommen, dem ich auf die Weise einen Weihnachtsbaum abgekauft habe. Diese Frau kam, und diese Frau bekehrte sich in dem Gottesdienst. So einfach war das. So simpel, so klar. Es war einfach nur eine Aussaat, die auf guten, vorbereiteten Boden fiel. Ich denke an eine Frau, der wir vor vielen Jahren unsere Nymphensittiche verkauften, samt Käfig. Die kam irgendwo aus dem Westerwald, weiter als Westerwald. Einige Strecke kam, ich weiß nicht, damals gab es noch nicht eBay, irgendeinen Weg hatten wir, Such und Find oder sowas. Und da kam sie, hat die Vögel abgeholt, wir haben ja auch CDs oder damals noch Kassetten mitgegeben. Und dann kam ein Kontakt, erst über Briefe, ich glaube, oder E-Mails. Also wir hatten mehrfach Kontakt hin und her, indem sie uns mitteilte, dass sie sich bekehrt hat, dass sie jetzt verstanden hat, was Christus für sie getan hat und irgendwo sich in der Gemeinde angeschlossen hat, da wo sie wohnt. Und so wurden die beiden Vögel zu Lebenstransporteuren ganz nebenbei. Das sind die Geschichten, wo wir alle uns freuen, wenn wir solche erzählen können. Aber es gibt viele andere, wo es nicht so passiert ist. Wo wir entweder keine Option hatten oder kein Mandat oder wo wir in dem Aussaatprozess nur einen Teil der Kette waren, die bis zur Ernte noch vorstand. Wir blicken ja nicht, wer kommt nach uns. Wisst ihr, manchmal säen wir aus und andere ernten. Das ist völlig in Ordnung. Und wir ernten das, was andere ausgesät haben, ohne zu wissen, wer alles da beteiligt war. Er führt Buch. Er weiß es. Er weiß alles, was wir tun. Ich denke an eine Heilerin, so aus dem esoterischen Bereich, die irgendwie an eine CD kam von uns und mir schrieb. Und wir haben dann ein paar E-Mails hin und her geschrieben. Und diese Frau hat sich sowas von radikal bekehrt, Durch den Briefwechsel wurde ihr klar, dass sie nicht mehr Christus Energie braucht. Sie hatte so Heiler ausgebildet, so nebenberuflich. Also hat sie da so eine Wohnung gehabt und hat das alles vorbereitet mit, keine Ahnung, ich war nie da, aber sie hat mir das beschrieben. So, war richtig, richtig was Großes. Jedes Jahr hat sie mehrere Dutzend Leute da ausgebildet, die dann da als Heilerinnen oder Heiler wieder in ihrer Region tätig waren. Und sie schrieb mir dann im letzten Brief, ich habe das Ding zugemacht, ich habe den Mietvertrag gekündigt, ich habe meine Heilungsschule geschlossen, weil ich brauche nicht mehr Christus-Energie, ich habe jetzt Christus. Ich brauche nicht mehr all das Esoterie-Zeug, ich habe jetzt das Original gefunden, das, was ich immer gesucht habe, jetzt habe ich's. Weiß dein Gott, so ist ganz nebenbei, ist Heilung geschehen durch eine kleine CD, die irgendjemand, vielleicht jemand von euch, dieser Frau weitergegeben hat. Ich weiß bis heute nicht, wie sie da dran kam. Aber Gottes Wege sind ja interessant. So geht's über Internet inzwischen, über die Podcasts, über sowas. Die Dinge sind ja weltweit unterwegs. 12.000 Leute hören, bekommen diese Predigt heute noch auf ihr mobiles Gerät geschickt. Ich weiß nicht, ob sie alle hören, aber so viele haben das abonniert. Das ist eine Menge Zeug. Ich sage das manchmal, wir sind schon mega gemein und sehen es nur nicht hier. Aber es wird gehört, es hat Einfluss. Es beeinflusst das Leben von Menschen auf die Ewigkeit. Denn bei den meisten werden wir nie was hören. Aber das ist auch nicht schlimm. Im Himmel werden wir vielleicht ein paar kennenlernen. Ich denke an die Frau am Flughafen. Ich war mit meinem Papa unterwegs. Wir sind nach Rom geflogen. So eine Quality Time für ein paar Tage. Und ich hatte mein Notebook dabei. Und da kam es diese ärgerliche Situation. Ich wurde rausgepickt. Und das musste dann geprüft werden auf Bomben und so. Also da wird man extra Raum gebracht. Und da stehen auch schon meistens 3-4 Leute an. Und dann musst du warten. Dann wird es dann abgestaubt. Und der Staub wird irgendwie untersucht mit irgendeiner Maschine und dann kriegst du damit, hast du eine Bombe drin oder nicht. Wenn du keine drin hast, darfst du weitergehen, wenn du eine Bombe hast, naja. So, ich stand dann da auch an und dann war die Frau, es war so ein Tresen, ich stand auf der einen Seite, sie auf der anderen und nahm dann mein Notebook und guckte mich nicht mehr an, nahm das und richte und ich denke, die Frau empfand ja, das ist ein Ärgernis für jeden, nicht? Weil jeder will da schnell durch und dann muss man da warten und dann wird das, kann man als Schikane missverstehen. Und die Frau war so stark erkältet, die schnieft und hustete ständig und ich war so vor mir, das Ding am Abstauben und sagte, Ihnen geht's nicht gut. Das war, was der Herr mir gesagt hat, was ich sagen sollte. Innerlich hatte ich Ärger. Ich dachte, muss das jetzt sein? Hey, die Zeit läuft, mein Papa wartet dahin, warum muss ich jetzt hier? Aber der Herr sagte, du fragst sie jetzt. Du sagst, sprichst sie an. Okay, ich spreche sie an. Gut, Ihnen geht's nicht gut. War offensichtlich. Und dann erhob sie ihre Augen und schaute mich an. Das erste Mal in diesem ganzen minutenlangen Prozess schaute sie mich an. Und es war wie, wenn sie an diesem Tag das erste Mal jemandem in die Augen guckte. Von den vielen ärgerlichen Leuten, die ihre Arbeit natürlich ärgerte. Und sie sah sich als Person auf einmal erkannt. Nicht nur als Ärgernis, was eben da jetzt irgendeine Institution darstellt. Und dann fing sie an, mit mir zu sprechen. Sie klagte mir ihr ganzes Leid, wie es ihr geht und was ist. Und ich sagte dann, ich bin Christ und ich glaube, dass Gott heilt. Und wenn Sie wollen, bete ich für Sie. Und dann war die Frau auf einmal nochmal wie ausgewechselt. Ich war so, was, ehrlich, ja, Sie würden mit mir beten? Ja, sag ich. Dann nahm sie mich in den Raum erst mit rein, damit ich ihr mehr erklären konnte. Also so durch den Tresen hindurch und die Leute standen Schlange und warteten, bis sie endlich dran kam. Und ich erzählte ihr dann so in 2-3 Minuten ein bisschen was über das Evangelium. Und dann nahm sie mich, da müssen wir uns rübersetzen. Dann nahm sie mich mit raus aus dem Raum. Und da waren so 3-4 Stühle, so Wartestühle auf der anderen Ende des Raumes. Und da setzten wir uns hin, während die Schlange immer noch vor dem Tresen stand. Und dann habe ich ihr in 3-4 Minuten das ganze Evangelium erklärt. Hab mir mein Kärtchen da gelassen mit Internetadresse und vielleicht ist ja einer der Podcast-Hörer, vielleicht hört sie das jetzt hier auch gerade, melde dich mal, würde mich freuen zu hören, wie es dir gegangen ist. Und dann habe ich mit ihr gebetet für Heilung. Und das war's. Ich habe nie wieder von dieser Frau gehört. Vielleicht hat sie sich bekehrt dabei, danach, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Aber es war etwas, wo ich merkte, da war ein vorbereitetes Werk. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Das kann ich mir nicht an mein Krönchen heften. Das war vom Herrn vorbereitet. Ich habe nur eine Frage gestellt. Aber wenn ich die Frage nicht gestellt hätte, wäre es nie hierzu gekommen. Die Frau hätte nie von mir das Wort, das Evangelium so klar gehört. So wie gesagt, es gibt viele dieser Beispiele, wie wir entweder im Restaurant oder im Friseur sein können und Dinge gut oder eben nicht so gut gehen. Vielleicht habt ihr mal von den 4 geistigen Gesetzen gehört. Die sollten wir eigentlich kennen und auch drauf haben, so als Christen. Und das erste Gesetz heißt, Gott liebt sie und hat einen Plan für ihr Leben, oder wenn du es in der Du-Form willst, er liebt dich und hat einen Plan für dein Leben. Gesetz Nummer 1. Diese geistigen Gesetze sind genau wie Naturgesetze. Sie sind unabänderlich, sie sind ewig, sie sind gültig und es ist unabhängig, ob du daran glaubst oder nicht. Das mal ganz grob vorweg. Dem Buch macht das nichts, ob du an die Schwerkraft nicht glaubst. Die Schwerkraft funktioniert. Ob ich dran glaube oder nicht dran glaube, die Schwerkraft wird immer funktionieren. Und diese Gesetze funktionieren ganz genauso. Guck mal, es steht sogar. Ist das toll? Wow, ich liebe dein Buch. Das zweite Gesetz. Der Mensch ist sündig. Er ist von Gott getrennt. Und deshalb kann er die Liebe und den Plan Gottes für sein Leben weder erkennen noch erfahren. Achtet auf dieses zweite Gesetz. Der sündige Mensch ist oft der Letzte, der das erkennt. Du erkennst es, weil du inzwischen Gott hast. Du bist diese Gesetze bis zum Schluss gegangen. Der sündige Mensch denkt ja, er ist noch besser als andere. Das ist oft das Denken, was ich dann höre. Ja, ich bin ja nicht so schlimm wie andere. Aber er erkennt nicht, dass er verloren ist, wie der andere. Dass Gott da keinen Unterschied macht, wie schlimm deine Sünde ist. Ob das Hitler, Stalin, Mussolini sind, oder ob das irgendjemand ist, der ein ganz harmloses Leben gelebt hat, nie was Schlimmes gemacht hat. Sie sind verloren ohne Gott. Die Sünde trennt, die kleinste wie die größte. Mein Leben ist nicht in Gottes Hand. Drittes Gesetz. Jesus Christus ist Gottes einziger Ausweg aus der Sünde des Menschen. Durch ihn können sie die Liebe Gottes und seinen Plan für ihr Leben kennenlernen und erfahren. Das ist, was ich vor allem Esoterikern und spirituell suchenden Leuten immer wieder sagen muss. Leute, alles, was du bisher gelernt hast, vergiss es. Das Beste, was du tun kannst. Oh, ich habe so viel Geld für esoterische Literatur ausgegeben und für Seminare und so viele gute Sachen habe ich gelernt. Und ich kann nicht doch nicht alles vergessen. Das Einfachste wäre, du würdest es versuchen und würdest auf dem Fundament Christus aufbauen, anstatt auf all den anderen Dingen. Weil die Esoterik zeichnet sich durch eine Sache aus. Sie vermischt Wahrheit mit Lüge. Und das ist Spannende dabei. Da sind oft gute Ansätze drin, aber die sind mit anderen Dingen sowas von für mich. Du kriegst sie nicht auseinander. Und wenn du versuchst, das und das zusammenzubringen, wirst du immer Lüge haben. Versuch mal, glasklares Wasser mit leicht schmutzigem Wasser zusammenzubringen. Das Wasser wird sich verändern. Das glasklare Wasser ist nicht mehr glasklar. Es wird schmutzig. Die Keime werden sich ausbreiten und es wird nach kurzer Zeit genauso schmutzig sein, wie das vorher war. Deswegen macht einen Schnitt. Viertes Gesetz. Wir müssen Jesus Christus durch persönliche Einladung als Erlöser und Herrn aufnehmen. Mit anderen Worten, die Erlösung ist bereits am Kreuzestod Jesu mit seiner Auferstehung geschehen. Jesus hat allen Menschen vergeben, allen. Allen, die je geboren waren oder je geboren werden. Jedoch ist die Annahme dieser Vergebung das, was sie aktiviert. Versteht ihr? Die Leute, die Allversöhnung predigen, liegen hier sowas von daneben. Zwar nur um ein Strichchen daneben, aber das Strichchen reicht aus, um alles zu verlieren. Ja, Jesus ist für alle gestorben, aber die persönliche Entscheidung des einzelnen Menschen aktiviert diese Erlösung erst. Wird diese nicht getroffen, die verbunden sein muss mit Buße und Umkehr, ist alles nicht verfügbar. Dann verdurste ich sozusagen direkt vom Brunnen in der Wüste, weil ich einfach das Wasser nicht hochgezogen habe. Könnt ihr das Bild sehen? Das Wasser ist da, Gott hat dafür gesorgt, aber wenn ich das Wasser nicht hochziehe und trinke, werde ich verdursten. Und so ist es auch mit den ewigen Dingen. Ich möchte euch noch etwas zeigen, etwas, was ein Kommunikationswissenschaftler vor einigen Jahren aufgestellt hat. Der James F. Engel hat eine Skala entwickelt, die aufzeigen sollte, wie die klassische Entwicklung von einem absoluten Atheisten hin zu einem Jünger funktioniert. Diese Skala ist weitläufig bekannt als die Engelskala. Und ich habe die euch hier unlesbar aufgeschrieben. Wisst ihr was? Ich versuche da gerade mal was. Zurück. Komme ich hier raus? So, jetzt möchte ich hier raus. Raus. So. Ja, jetzt die Farben müsste ich ja hier leicht ändern können. Ja. So, jetzt müsste das. Ja, kommt wieder. Guck mal, das Feuer kommt und jetzt haben alles wieder. So, jetzt haben wir alles weiß, ne? Das müsst ihr halt auf Plus und Minus gucken, um so ein bisschen die Reihenfolge zu sehen. Also das Ding geht ganz hinten los. Ablehnung alles Übernatürlichen. Das sind so Leute, die sagen, ich glaube, dass Kilo Fleisch gut Sub gibt, aber alles andere hat mit meinem Glaubenssystem nichts zu tun. Und dann gibt es Schritte im Minusbereich, die gehen eben über das Rechnen mit einem höheren Wesen. Ihr bekommt das auf eurem Handout auch ausgedruckt. Über verschwommenes Bild vom christlichen Glauben, das Interesse am christlichen Glauben, dann das Verstehen des einfachen Evangeliums. Einfach Evangelium heißt, ich bin verloren, ich kann nichts tun, um das zu ändern. Und ich brauche Christus, also die vier geistigen Gesetze. Das ist das einfachste Evangelium. Dann die positive Einstellung, die persönliche Betroffenheit, dann sind wir schon ganz nah dran. Dann die Entscheidung zur Lebensübergabe. Und dann kommt der Nullpunkt. Dann ist das Defizit ausgeglichen, weil Christus reingelassen wurde in mein Leben. Und eine persönliche Lebensübergabe mit einem Neugeborensein des geistigen Menschen findet statt. Etwas, was jeder, der es erlebt hat, zutiefst weiß. Für andere hört sich das wie ein Märchen an. Hey, ich bin 50 Jahre, wie soll ich neu geboren werden? Das haben damals schon Leute gefragt bei Jesus. Hochrangige gesellschaftliche Führer haben das gefragt. Und Jesus hat es erklärt. Sagt, ja, das stimmt, von außen wirst du nicht mehr in den Bauch deiner Mutter zurückkrabbeln und neu geboren werden. Aber innen drin wird alles neu, was dich eigentlich ausmacht. Was dann noch da sein wird, wenn dein Körper längst verwest und verrottet ist. Wirst du immer noch da sein. Und das wird erneuert. Aber selbst dann wissen wir als Pastoren und als Zellleiter sehr gut, ist es nicht das Ende. Die Evangelisten hören hier standardmäßig auf, weil das ist ihr Job. Bis dahin führt man Leute, bis in die Wiedergeburt. Aber dann weiterzuführen in die geistige Reife, das ist dann Job der Pastoren. Und auch jeder Christ hat eine pastorale Aufgabe. Nicht jeder für 100, vielleicht nur für einen oder für zwei. Begreifen der Konsequenzen des Glaubens. Jemanden da hineinzuführen, dass er versteht, ja, Glauben heißt, ich habe Verantwortung für mein Leben. Ich habe Verantwortung auch als Vorbild für meine Familie, für meine Freunde. Wie ich lebe, das wird abfärben. Dann kann ich als jugendlicher Gläubiger nicht mit jemandem rumknutschen, mit dem ich nicht verheiratet bin. Das geht nicht mehr. Weil ich wüsste, wenn ich das mache, sehen andere das und sagen, naja, wenn man das eh tun darf, dann kann ich das auch als Christ tun. Und schon gehen die Probleme los. Weil kein Sex vor der Ehe. Unsere jugendlichen Leute haben das versprochen in dieser Gemeinde, vor nicht mal einem Jahr. Und das war eine gute Entscheidung, zu sagen, no sex vor der Ehe. Wir knutschen nicht in der Gegend rum, auch nicht, wenn wir alleine sind, weil wir sind nie alleine.
Wie?
Ja, Jugendliche sind nicht alleine, wenn sie verstanden haben, wo die Gefahren stecken, sondern sie heben sich das Alleinesein auf für den einen oder die eine, mit der sie ihr Leben teilen wollen, wenn es denn soweit ist. Integration in die christliche Gemeinschaft. Das sind dann Leute, die fragen nicht mehr, muss ich aufs Bevo gehen? Sondern die fragen, wann ist das nächste Bevo? Ich will hier Mitglied sein, weil ich weiß, jeder Christ soll in einer lokalen Gemeinde verbindlich sein. Jeder Christ? In der heutigen Zeit, wo jeder doch individuell glauben kann, was er will? Das Problem ist, das Neue Testament wurde nie revidiert. In dieser Weise, es ist immer noch gültig. Gott hat nie das für notwendig gesehen, jetzt das alles umzuschreiben und zu sagen, jeder kann jetzt glauben, so wie er will. Sondern die Notwendigkeit ist geblieben. Also Integration in die christliche Gemeinschaft. Das muss ja nicht die hier sein. Auch hier geht es wiederum. Was sagt der Heilige Geist dir? Wo ist die Gemeinde, für die du berufen wirst? Ist es hier, freue ich mich. Wenn es nicht hier ist, bitte stell keinen Antrag. Bevo kannst du besuchen, aber bitte geh dahin, wo Gott dich berufen hat. Denn da bist du der lebendige Baustein, der dringend gebraucht wird. Wenn du da fehlst, da geht einiges nicht, was sonst ginge. Denn wir sind nicht ersetzlich in der Art und Weise. Ja, andere können ein Stück weit unseren Platz ausfüllen, aber nie ganz. Du hast eine Berufung für dein Leben. Darum hör genau hin. Und selbst wenn du Plan A für dein Leben schon verpasst hast und es gibt kein Zurück mehr, dann frag Gott nach Plan B. Sag Gott, okay, ich weiß, ich hätte damals, aber ich habe nicht und es geht nicht mehr. Herr, von jetzt an, wie ist dein Plan A von jetzt an? Und du wirst sehen, Gott hat einen Plan. Und Gott lässt dich nicht fallen. Und das dritte ist dann Entdecken der geistlichen Gaben, hineinnehmen in Leiterschaft, letztendlich in Mitarbeit. All das. So, durch Zellen, durch Gottesdienste, durch evangelistische Aktionen helfen wir permanent Menschen, aus dem Minusbereich aufzusteigen und schließlich ins göttliche Plus zu kommen. Durch Zellen, durch Begegnung mit Gottwochenenden, durch Leiterschulen helfen wir ebenfalls wieder Menschen, in ihrem Glauben fest zu werden, nachdem sie ihn gefunden haben, darin zu wachsen, in den Plusbereich zu kommen und trainiert zu werden, um selbst wieder ausgesandt werden zu können, das Gleiche zu tun. Es ist eine herrliche Herausforderung, Menschen vom Nichtchristsein hin zum authentischen Christsein zu bringen, wo sie nicht nur das tun, was Christus will, sondern sie tun es gerne, sie tun es mit ganzem Herzen. Deswegen freue ich mich so über den Jugendgottesdienst. Ich kenne Matthias Herz. Er wird unsere Jugendlichen einfach ermutigen und begeistern, das zu tun, was richtig ist zu tun. Den Heiligen Geist zu hören, ihn stärker zu hören, darauf einzugehen, das eigene Leben umzukrempeln, dahingehend, dass es mit Gott besser funktioniert. Ich hätte als 20-Jähriger einen Leiter gehabt, wie Matthias. Ich hätte mir Jahre erspart, wo ich mit Kopf gegen die Wände gelaufen bin, weil ich nicht wusste, wie es geht. Blutige Köpfe habe ich mir geholt, öfters als einmal. So ist es gut, jemanden zu haben, der einen liebt und ja, der einen führt. Im Gottes Auftrag. Und ich glaube, Matthias, Ella und Melanie Ella sind vorbereitete Werke für unsere Jugend. Amen. Das mit Abstand stärkste Element im Dienst der Evangelisation ist die Beziehungsebene. Keine Organisation, kein System ist so erfolgreich wie Beziehungsevangelisation. Darum bauen alle erfolgreichen Gemeinden, die mir bekannt sind, immer auf Beziehungsevangelisation. Egal, welche Systeme sie verwenden, welche Arten sie verwenden, Menschen zu erreichen. Es gibt viele Wege. Aber es ist immer verbunden mit Beziehungsevangelisation. Das kleine 1:1 ist das wirklich Wichtige in unserem Dienst. Und du selbst, liebe Frau, lieber Mann, liebe Jugendliche, liebes Kind, du selbst bist mit Abstand der erfolgsversprechendste Evangelist für deine Familie, für deine Mitschüler oder Arbeitskollegen, für deine Nachbarn, für deine Freunde und für andere Menschen, die dich kennen und dir vertrauen. Diese Engelskala hat mich etwas gelehrt vor einigen Jahren, was mir damals sehr, 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 sehr geholfen hat. Ich stand nämlich unter dem Druck, gerade noch als Pastor, immer evangelisieren zu müssen und immer schlechtes Gewissen haben zu müssen, wenn ich irgendeine Gelegenheit verpeilt hatte, wo ich hätte was sagen können. Als ich das las, hat es meine ganze Welt verändert. Ich habe auf einmal begriffen, Erfolg ist nicht nur das Bringen über die Nulllinie. Erfolg ist jede Stufe, wo ich teilhaben kann, jemandem heraufzuhelfen. Jede Stufe. Wenn ich jemanden nur von -8 auf -6 bringe, ist es ein Erfolg. Klar ist nicht der Erfolg, den wir uns alle wünschen. Menschen kommen ins Reich Gottes und erleben Jesus direkt. Aber es ist eine Vorbereitung. Was weiß ich, wer der Nächste ist, der in diesem Leben einen Einfluss bekommt von Gott. Aber alles, was dahin führt, ist ein Erfolg. Jedes Kaffeetrinken, was du machst, wird Leute vielleicht einfach nur öffnen, überhaupt über Gott anders zu denken, weil sie merken, du bist gar kein Freak. Da gehst du doch in diese komische Gemeinde, dieses Kino da, wo man nicht sieht, was dahinter so passiert. Die Leute haben irre Vorstellungen. Ja, gerade die, die nur katholisch-evangelisch kennen, die das Freikirchliche nicht kennen, das System weltweit, was ja überall außer Deutschland, Österreich und der Schweiz das Einzige ist, was es gibt. Für die ist das sehr seltsam erstmal. Und dann lernen die dich kennen und merken, hey, du bist ja ein ganz normaler Mann. Du bist ja gar kein seltsames Wesen oder Sektierer oder was auch immer da für Gedanken oft in den Köpfen sind. Das sagen die dir ja nicht immer. Aber ja, dann trinken die Kaffee mit dir und merken, Andreas, du kannst bodenständige Persönlichkeit. Intelligent, klug, weitblickend, gar nicht so eng und fanatisch und sonst was, aber mit einer großen Liebe für Gott. Und die ist authentisch, die ist echt, die ist lebendig, die ist frisch. Die lässt mich auch so stehen, wenn ich so stehen bleiben bin, wie ich bin. Das sollten wir drauf haben. Den Charakterzug braucht jeder von uns. Wir müssen Leuten erlauben, so zu sein und so bleiben, wie sie sind. Ich bin nicht verantwortlich, dass du dich bekehrst. Auch du am Livestream nicht. Ich bin nicht für deine Bekehrung verantwortlich. Ich bin nur dafür verantwortlich, dass du es mal hörst, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und was du damit machst, ist deine Entscheidung. Weil du trägst ja auch die Folgen. Du zahlst den Preis für deine Entscheidungen. In allem. Seien sie gut oder seien sie schlecht. Auch da bin ich nicht mit dabei. Gott sei Dank. Wäre schlimm, oder? Wenn wir die Preise mitzahlen müssten für alle Leute, die negative Entscheidungen treffen. Das wissen wir als Eltern, wenn unsere Kinder schlechte Entscheidungen treffen, dann müssen wir oft mit ran, ne? Da irgendwas kaputt gemacht wird, dann müssen wir es bezahlen. Aber für einen Erwachsenen, da zahlt jeder für sich selbst. Keine Haftpflicht lässt deine erwachsenen Kinder noch runterkommen. Die müssen eine eigene abschließen. Das ist dann wieder eine Entscheidung, die sie treffen, die ihnen dienen kann in dem Fall. Ja. Ich habe Menschen erlebt in meinem Leben, denen habe ich auch erstmal aus dem Minusbereich rausgeholfen. Ich denke an meine Frau zum Beispiel.
Kurz nach meiner Bekehrung habe ich ihr natürlich sofort davon erzählt, wie wichtig Jesus ist. Ja, ich habe das ganz liebevoll mit einem großen Hammer mitgeteilt. Ich habe ihr klar gesagt, wenn du dich nicht bekehrst, werden wir nicht zusammenbleiben. Weil das wusste ich, das geht nicht. Ich würde nie eine Nicht-Christin heiraten, niemals. Niemals. Ich will ein Leben mit jemandem zusammen verbringen und ich werde mir den Kampf nicht antun, ständig, selbst vielleicht über einen Gottesdienstbesuch oder sowas noch diskutieren zu müssen. Nein, entweder oder. Ich will meinen Dienst tun für Gott und ich brauche eine Frau, die an meiner Seite steht, die das mitträgt, die dabei ist und die selbst eine Vision hat für Dienst. So, sie war eine der ersten Früchtchen noch, die ich damals heimbrachte. Ehre sei Gott. Es gibt andere, den Jörg Schwalbach, den kennen ja einige noch. Das war auch einer meiner ersten Früchte. Oder Thomas Wagner, ist er da? Ist nicht da. Das waren so die ersten damals, die, wo ich wirklich über die Nulllinie geholfen habe. Viele andere kamen hinterher, preis sei Gott. So, aber bei vielen helfe ich auch nur einen Schritt weiter. Manche sitzen im Gottesdienst und hören irgendwas und kommen dann ein paar Stufen weiter und sind dann in ihrer Zelle, hören dich vielleicht, deine Andachtshaltung und bekehren sich dann. Ehre sei Gott, ist gut, oder? Es ist ein Teamwork, wir arbeiten zusammen. Einige hören Joyce Meyer im Fernsehen zufällig oder Sigi Müller oder Andreas Hamann oder irgendeinen anderen Fernsehprediger oder die Arsch in Hamburg und landen dann in irgendeinem Gottesdienst wie diesem. Dann hören sie hier und bekommen ein Angebot, bekehr dich heute, das ist dein Tag. Und dann kommen die nach vorne und bekehren sich, wo sie das erste Mal im Gottesdienst sitzen. Oder das erste Mal in deiner Zelle sitzen und bekehren sich. Ist das dein Verdienst? Ist das meine? Nee. Wir haben gar nichts dazu getan, wir haben nur eingesammelt. Andere haben ausgesät. Ich denke an eine Geschäftsfrau aus Venezuela. Ich saß mit ihr im Flugzeug, ich weiß gar nicht, ich flog nach Ghana. Vielleicht war Thomas sogar mit mir, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, welcher Flug es war. Irgendein Langstreckenflug. Sie saß neben mir, ihr Mann saß auf der anderen Seite vom Gang und sie saß direkt neben mir. Und ich bekam den Eindruck, mit ihr zu reden. Und eine attraktive, junge, südamerikanische Frau. Normal rede ich mit so Frauen jetzt nicht von mir aus, aber ich spürte, ich soll jetzt was sagen. Ich wusste, ihr Mann ist ja auch da. Und dann kamen wir ins Gespräch und das Ende des Gesprächs war, dass ich mit ihr gebetet habe und dass sie das Leben nicht Jesus übergeben hat, aber dass sie das wollte. Sie wollte also, dass ich mit ihr bete und sie segne für verschiedene Bereiche in ihrem Leben. Und hinterher, ich habe ihr meine E-Mail-Adresse gegeben, kam dann ein paar Wochen später eine E-Mail von ihr, dass sie sich jetzt einer Gemeinde angeschlossen hat, der Pfingstgemeinde in Venezuela, meine ich, war es gewesen, weil ihre Freundin sie schon die ganze Zeit dazu eingeladen hatte. Das heißt also, im Flugzeug war sie schon vorbereitet und ich habe nur vielleicht so eine Stufe, vielleicht von -3 auf -2 geholfen. Und dann zu Hause hat sie darüber weiter nachgedacht, hatte Konsequenzen gezogen, ist in den Gottesdienst gegangen, hat sich bekehrt, ist Christin heute. Und wahrscheinlich sind wohlhabende Leute gewesen, also der Mann hat eine große Firma. Wahrscheinlich unterstützen die jetzt die Gemeinde mit vielen, vielen 10.000 Euro jeden Monat. Preis sei Gott, weißt du, alles, weil so ein kleines, ich durfte ein kleines Stückchen, dürfte ich was tun an dieser großen Bekehrungsleiter. Und das finde ich begeisternd. Als ich auf dieser Konferenz war in Chicago, gab es für mich ein Schlüsselerlebnis und einen Schlüsselsatz. Und den möchte ich euch zum Schluss noch mitteilen. Bill Hybels sprach die erste und die letzte Predigt dieser 2 Tage hochkarätigen Konferenz. Und in der ersten Predigt erzählte er eine Geschichte. Er erzählte von einem Mann, der auf dem Parkplatz seiner Gemeinde, die Gemeinde hat 7200 Sitzplätze, dementsprechend viele Parkplätze, und die Gemeinde hat 3 Gottesdienste und all das. Also es ist eine riesige Area mit vielen großen Gebäuden. Und da lief so ein Mann in der Gegend rum, so ein bisschen wirr aussehen, und Bill kam gerade in sein Büro und wollte ins Büro fahren, was zu arbeiten. Der Parkplatz war ansonsten leer. Er stieg aus, sah diesen Mann, ging zu ihm und fragte, ob er ihm helfen könnte. Dann erzählte dieser Mann, dass seine Katze weggelaufen sei. Und er rief dann direkt an, seine Mitarbeiter sollen die Augen offen halten wegen der Katze. Die wurde auch, glaube ich, gefunden nachher. Aber erstmal ging es darum, dass dieser Mann dann den Bill Hybels, der ja der Hauptpastor dieser Gemeinde ist, fragte, sagen Sie mal, was ist das hier eigentlich? Ist das eine Schule? Nee, sagt er, das ist eine Kirche. Wie? Eine Kirche, so richtig mit Gottesdiensten und so, jede Woche? Ja, sagte Bill Hybels. Ha, ist ein Ding. Waren Sie schon mal bei so einem? Ja, sagt er, eigentlich gehe ich da regelmäßig hin, ich bin der Pastor. So, diese Geschichte war erstmal lustig, aber sie schockierte Bill Hybels dermaßen, dass er viele Dinge veränderte. Weil dieser Mann wohnte in der Nachbarschaft, in der unmittelbaren Nachbarschaft dieser Gemeinde. Er wohnte ein paar Straßen entfernt und hatte keine Ahnung, dass bei ihm um die Ecke eine Riesengemeinde war, wo das Evangelium verkündigt wird, wo Menschen Jesus erleben können und all das. Und sie machen viel, auch Evangelisten, sie haben auch Kleingruppen und alles. Aber für ihn war das ein Impuls dazu zu sagen, wir müssen mehr säen. Wir müssen viel mehr säen. Den Satz habe ich mir mitgenommen, habe ich mir dick aufgeschrieben. Weil je mehr du säst, desto mehr kommt rein. Das ist die andere Wahrheit. Es gibt die vorbereitete Werke-Wahrheit, die lässt mich überlegen, wo ich sähe. Aber dann gibt es auch die vorbereiteten Werke und die, wo ich nicht genau weiß, ist das jetzt vorbereitet oder nicht. Wisst ihr das? Manchmal weiß ich genau, hier habe ich nichts mit zu tun. Da kann ich mich entspannen. Aber manchmal geht es mir so, dass ich nicht so ganz sicher bin. Sollte ich hier jetzt was tun oder soll ich hier nichts tun? Da spielt mir meine Seele manchmal einen Streich. Vielleicht aus Ängsten, vielleicht aber auch aus Übereifer. Und dann bin ich meistens entschieden, dann einfach was zu tun, wenn ich nicht sicher bin. Weil das habe ich zu verlieren. Mehr als dass nichts passiert, passiert normal nicht. Und das ist das Geheimnis der Aussaat. Säe aus. Entscheide dich, auszusäen. Im Zweifelsfall für den Boden. Ob er gut oder schlecht ist, weiß man nicht. Aber im Zweifelsfall, wenn du nicht sicher bist, dann säe aus. Entscheide dich, hierbei zu bleiben. Vielleicht können wir das Telefon wieder ausschalten oder wieder rausgehen, weil das ist unhöflich, hier im Haus Gottes zu telefonieren, während gepredigt wird. Eine letzte Geschichte. Auch die Jünger haben sicher Augenblicke erlebt, in denen sie davon überzeugt waren, dass die gesamte Saat auf schlechten Boden gefallen war. Wir ziehen von Stadt zu Stadt und werden immer nur belächelt oder angegriffen, haben sie vielleicht gesagt. Wir hinterlassen überall Aufruhr und Probleme. Die Menschen hassen uns. Es fällt nicht genügend Saat auf guten Boden. Wir sehen einfach nicht genügend Erfolge. Was Jesus ihnen darauf entgegnet, holt mich jedes Mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. In Kurzform sagte er, es stimmt, Leute, ihr werdet oft den ersten Schritt auf jemanden zugehen, also viel Saat säen müssen und euch am Ende trotzdem fruchtlos fühlen. Aus unterschiedlichen Gründen nimmt der Boden eben manchmal die Saat nicht auf. Jesus war nicht naiv. Er wusste, dass die Erfüllung seines Auftrags manchmal unglaublich schwierig, riskant und auch richtiggehend niederschmetternd war. Und darüber hinaus eben manchmal auch noch fruchtlos. Aber wenn ihr durchhaltet und weitermacht, würde er vielleicht hinzufügen, dann kann dadurch unglaublich viel erreicht werden. Überlegt doch mal, ein weiterer Schatz, ein unbezahlbar wertvoller Mensch nämlich, könnte durch das, was ihr tut, den Klauen einer furchtbaren Ewigkeit ohne Gott entrissen werden. Also macht weiter, geht los und erzählt eure Geschichte. Sät die Saat, macht den ersten Schritt auf Menschen zu. Lasst das, was bequem und kuschelig ist, hinter euch und bemüht euch um das, was für die Ewigkeit Bestand hat. Riskiert dafür euer Leben und ihr könnt sicher sein, dass ihr eure Entscheidung niemals bereuen werdet. Und er fordert uns heraus, heute dasselbe zu tun. Denn was gewinnt ein Mensch, selbst wenn ihm die ganze Welt zufällt, er aber das ewige Leben dabei verliert? Hat Jesus selbst einmal gesagt. Jesus will uns damit vor Augen führen, dass die Zeit, die wir in der Ewigkeit verbringen, sehr viel länger ist als unser irdisches Dasein. Unsere Familienangehörigen, unsere Nachbarn, Kollegen und Vorgesetzten, ihre Ewigkeit ist länger als die Zeit, die sie hier auf der Erde verbringen. Und ihr könnt eine Rolle dabei spielen, diese Menschen zu retten, verspricht Jesus. Kurz gesagt, sie dürfen einfach nicht aufgeben. Seien sie, wenn sie so wollen, Narren, die weiter säen. Denn eines Tages, wenn sie es vielleicht gerade einmal gewagt haben, den ersten Schritt auf jemanden zuzugehen, wird die Saat auf den richtigen Boden fallen. Wird Wurzeln schlagen, keimen und sprießen. Und sie werden ungläubig auf die Knie fallen und sagen, danke Gott, dass ich nicht aufgegeben habe. Danke Gott, dass ich mich nicht in meinen kleinen Wohlfühlbereich geflüchtet und dort versteckt habe. Danke Gott, dass diese Saat auf guten Boden gefallen ist. Denn es steht in der Bibel, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Dann, wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Mehr dazu im Teil 5. Nur so viel. Ich war so ein schwieriger Boden. Und meine Mutter war eine der Säherinnen auf meinem Boden. Ich war nicht im ersten Gottesdienst so begeistert, dass ich verstanden habe, worum es ging und dass ich bereit war, alles zu geben. Aber sie hat weiter gesät, über Wochen, über Monate. Sie hat mir CDs und damals Kassetten gegeben und Bücher und alles Mögliche. Sie hat nicht aufgegeben. Obwohl ich kalt war und sehr hart war auch gegen sie oft beleidigt hat und vom Kopf gestoßen habe, weil ich ja sehr deutlich sagen wollte, wie wenig mich dieses Jesus-Zeugs interessiert. Lass uns doch zusammenstehen zum Schluss. Vielleicht hört hier gerade jemand zu, der sich so ein bisschen wiedererkennt und sagt, ja, haben ja auch schon Leute versucht, über Jesus zu erzählen, aber irgendwie war das nie was für mich und ich habe es abgelehnt, dem zu folgen. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen und du sagst, ja, das bin ich. Genau das bin ich. Oder so ähnlich bin ich. Ich habe Jesus nie zum Herrn meines Lebens gemacht und ich habe ihn auch nie gebeten, meine Schuld zu vergeben. Leute, das ist jetzt deine Stunde. Und das ist keine rhetorische Phrase, das ist deine Stunde. Wenn hier jemand ist oder jemand zuhört oder diese CD irgendwann in Monaten, Jahren oder wann auch immer hört, es ist deine Stunde, nimm es ernst. Steh vor Gott und sprich mir das Gebet nach, um einen neuen Anfang zu machen. Oder um den Anfang zu machen. Sprich folgende Worte im Glauben. Herr Jesus, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ich habe mein Leben ohne dich gelebt. Und es tut mir leid, Herr. Ich brauche deine Vergebung. Bitte vergib meine Schuld. Und mach mich neu. Ich nehme deine Vergebung jetzt in Anspruch. Und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Damit ich jetzt leben kann. Ich bitte dich, Herr, sei du mein Herr und führe mich von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Ehre sei Gott. Ich möchte kurz hinschauen, ob hier jemand ist, der dieses Gebet für sich heute entschieden hat, richtig ernsthaft, neu oder wiederholt, wenn Abfall da war. Zeig mir kurz, ist jemand da, der dieses Gebet gesprochen hat? Die Kühnheit erwarte ich von jedem, der das ernst meint. Sonst spreche ich dir das ab. Keiner? Okay, dann gehe ich von aus, wir alle sind schon mit dem Herrn unterwegs, dann spreche ich jetzt zu denen, die zuhören. Wenn das dein Gebet war, dann geh weiter. Geh weiter auf der Engelskala, bleib nicht stehen bei dem Nullbereich. Geh weiter, geh mit deinem Gott. Erwarte, dass er dich weiterführt. Such dir eine gute Gemeinde in der Nähe, wo du wohnst. Eine Gemeinde, wo das volle Evangelium verkündigt wird. Schließ dich an. Mach alles, was nötig ist, um dabei zu sein. Arbeite mit. Lies jeden Tag in deiner Bibel. Bete jeden Tag. Sprich mit Gott, so wie du mit deinem besten Freund sprichst. Und alles andere wird werden. Denn er ist da. Er ist real. Er ist keine Fiktion und auch keine Idee von verrückten Pastoren. Er lebt, er regiert und er will dich führen. Halleluja. So verabschiede ich mich jetzt von den Livestream-Leuten, bitte meldet euch bei mir, wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt. Ich möchte euch gerne ein kleines Geschenk zukommen lassen. Und alle hier im Saal, es ist gut, dass ihr hier wart. Ihr habt den Flohmarkt verpasst. Die besten Schnäppchen kriegt ihr jetzt nicht mehr. Aber ihr habt hier Schnäppchen bekommen, weil der Herr ist hier. Der Herr geht mit euch. Der Herr geht mit euch nach Hause. Der geht mit euch in eure neue Woche rein. Und er ist bei euch bei allem, was ihr tut, wenn er euer Herr sein darf. Achtet immer darauf, wem ihr nachlauft. Ist er Herr, dann ist alles gut. Ist er nur da und ihr seid selbst Herr oder irgendjemand anderes manipuliert euch, Vorsicht, lasst ihn Herr sein. Er ist gut und seine Gnade wird ewiglich. Ihr seid gesegnet, um ein Segen zu sein. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.